Ich glaube, das Schwierigste ist halt, dass wir so viele Mythen glauben, wie zum Beispiel, dass Lust einfach spontan kommt. Das ist halt Bullshit, ehrlich gesagt. Also das ist halt das, was in der am Anfang einer Beziehung ganz gut funktioniert, weil da halt diese Verliebtheitsphase ist. Wir sind ja so im richtigen Rausch von Hormonen und deswegen haben wir da eine große Anziehung auch der anderen Person gegenüber. Aber das lässt halt mit der Zeit nach. Darüber wird aber relativ wenig geredet, dass das halt eigentlich total normal ist.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut.
Sexualität ist mehr als Technik oder Timing. Sie ist Kommunikation, Körpergefühl und ein Spiegel unserer Beziehung zu uns selbst. Und trotzdem reden wir kaum darüber, obwohl genau das der Schlüssel zu mehr Nähe, Lust und Verständnis sein kann. Jana Baccio ist Sexualpädagogin, Speakerin, Autorin und bekannt als Stimmel für moderne, tabufreie Aufklärung rund um Lust, Körper und Beziehung. Mit ihrer Mischung aus wissenschaftlicher Expertise und nahbarer, humorvoller Art erreicht sie über Social Media um ihre Live-Shows ein Millionenpublikum. Immer mit dem Ziel, mehr Leichtigkeit und Selbstbestimmung in unser Liebesleben zu bringen. Ihr Motto, Sex darf Spaß machen, Wissen schützt und Reden ist das beste Vorspiel. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Jana Baccio. Ja, liebe Jana, ich habe ja immer eine Sonntagsfrage, mit der ich diesen Podcast beginne. Und ich hatte mir lange überlegt, was denn die Sonntagsfrage für dich ist. Mal sehen, wie gut mir die Frage gelungen ist. Mal sehen, wie deine Antwort dazu ist. Also, wie sieht für dich der perfekte Sonntag aus? Einer, der nicht nur erholsam ist, sondern sich vielleicht auch auf eine sinnliche oder intime Weise mit dir selbst verbindet.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, es zeigt ja auch so ein bisschen, dass es ein Wunschkonzert ist, ne? Und das ist ja das komplett. Das muss ja nicht unbedingt realistisch sein. Also ausschlafen wäre zum Beispiel schon mal gut. Wenn ich ausschlafen könnte, dann könnte schon mal der perfekte Sonntag beginnen. Dann würde ich erst noch so ein bisschen im Bett liegen bleiben und mal so für den Tag begrüßen. Dann gäbe es irgendwann ein leckeres, nährstoffreiches Frühstück. Und ich würde dann wahrscheinlich, andersrum. Ich würde erstmal zum Sport gehen und danach Frühstück tun. Und würde, auch wenn es ja so ein bisschen sinnlich ist, würde ich mich danach auch, weil ich gehe da voll gerne nach draußen in die Natur, mich mit der Natur verbinden, barfuß rumlaufen, spazieren gehen, mit dem Hund. Ich würde also auf jeden Fall mit dem rausgehen. Da sind wir ja weiterhin beim Wunschkonzert, dann würde ich noch eine richtige tolle Massage bekommen. Ich würde also auch alle Sinne anlegen, hätte da ein tolles Duftöl, Massageöl dabei. Dann, ich esse auch so gerne, dann geht es auf jeden Fall nochmal lecker essen. Und dann, ich merke mich schon, dass ich glaube, ich den Sonntag jetzt nicht komplett alleine verbringen würde. Also, ja, da geht es auf jeden Fall noch ein schönes Vorspiel und Nachspiel und Hauptspiel. Das wäre für mich so der perfekte Sonntag.
Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Wie ist es denn generell? Also du bist ja jemand, der sehr offen, sage ich mal so, über Themen redet, die normalerweise andere Leute dabei rot werden. Wie bist du zu dem Thema grundsätzlich gekommen?
Also ich glaube, was mich schon immer umtrieben hat, war so eine Neugier dem Thema gegenüber. Ich habe das schon in meiner Vergangenheit mit Freundinnen super gern und oft darüber geredet. Und ich wollte zumindest immer darüber reden. Teilweise kommen die das gar nicht. Andere waren die das schon. Die habe ich mir dann rausgepickt und die mussten dann mit mir darüber sprechen. Und dann nachher, dass ich wirklich das auch vor der Kamera gemacht habe, über das Thema Sex zu sprechen, das kam eher so zufallsmäßig zu mir. Ich habe damals bei einem kleinen TV-Sender irgendwie moderiert und dann eine andere Person gefunden, die eben schon so ein Off-Channel-Kanal herrscht. Und wir haben uns dann zusammengetan, haben so das Aufklärungsteam auf YouTube damals gebildet. Das war 2011. Und ja, also ich glaube einfach, dass ich da schon immer dem Thema gegenüber Neugier kein Problem hatte, darüber zu sprechen. Aber ich habe die Ausbildung als Sexualpädagogin und alle darauffolgenden Ausbildungen erst danach gemacht. Aber erstmal war so, nee, ich habe Bock, darüber zu sprechen, habe das nur hobbymäßig gemacht. Und das ist dann so groß und nachher zu meinem Beruf geworden, dass das hätte ich damals halt niemals gedacht.
Ich habe eine sehr spannende Erfahrung gemacht. Mir wurde dieses Thema, wir hatten eine Folge schon zum Thema Orgasmic Coaching, und als mir das Thema das erste Mal angeboten wurde, hatte ich das mal abends in so einer Runde, wir saßen in Berlin im Soho-Haus, habe ich das so mal gedroppt. So, und da waren zwei Frauen dabei, die ich eigentlich fast gar nicht kannte, und die waren auf einmal sehr mitteilungsbedürftig. Und bei mir kann man auf einmal das Thema resoniert.
Ja.
Dann war ich lebte halb in Hamburg, halb in Berlin, dann war ich in Hamburg, war gleiche Woche Dinnerparty, Leute, die ich eigentlich besser kannte, habe das Thema auch mal gedroppt. Da wurde sehr schnell das Thema gewechselt.
Ja. Ich komme ja aus Köln, das ist nicht so.
Und deswegen frage ich nochmal, hast du eine Einschätzung dazu, warum es uns so schwer fällt, sozusagen über so ein Thema, was ja eine so Bedeutung hat, eigentlich da drüber zu sprechen, offen darüber zu sprechen?
Ja, wir sind ja total geprägt, also geprägt von unseren äußeren Umständen. Und in der Schule bereitet uns da ja keiner wichtig drauf vor. Ich sage immer, we are oversexed, but underfucked. Also wir sehen ja Sexualität zwar überall, auf den Plakaten überall brennt sie uns in unsere Hirns ein, aber wir sprechen da sehr wenig drüber. Zumindest das, was uns wirklich bewegt. Und das macht total viel mit uns. Also das macht natürlich vor allem die Scham aus, die wir heute haben, auch die ganzen Mythen, die rund um das Thema Sexualität dann kursieren. Und das ist, finde ich, total schade. Und dann muss es eben, finde ich, ein ganz gutes Gegengewicht geben, dass wir da uns auch trauen, über unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu sprechen.
Ja, 100%. Ich fand das ganz interessant in dem Podcast mit der Sydney. Da hat sie dann gesagt, na, ihr perfekter Sonntag wird, sie hat es mal gesagt, mit dem Thema Selbstliebe. Damit meinte sie auch eine körperliche Selbstliebe sozusagen. Mhm. Auch da gibt es etwas, wo du sagen würdest, das sagt unser Zugang zum Thema Selbstbefriedigung, sage ich mal sowas, also welche Aussage treffen wir darüber, wenn wir eben halt über solche Themen reden?
Das musst du nochmal gerade sagen.
Also, was verrät es über uns, sage ich mal so?
Wie wir
darüber umgehen.
Ja, super viel. Also genau, weil wir eben geprägt sind, haben viele da schön das Gefühl von Scham und oft auch Schuld in sich und trauen sich vielleicht nicht, sich selbst zu berühren oder machen das eher schnell mechanisch, also mit so einem Ding von, ich habe ja ein gewisses Ziel im Kopf, aber dass wir uns auch einfach mal ziellos berühren, dass wir in Verbindung kommen mit unserem Körper, das machen wir relativ wenig, weil wir ja auch so geprägt sind, dass wir von der Gesellschaft eher von außen bewertet werden. Okay, wir bewerten uns auch ganz viel von außen. Und das führt dann eher so zu diesem von außen, was wir bei Eigentum ist, dieses von innen fühlen. Und das machen wir eher wenig. Und deswegen fällt es da vielen auch total schwer, über das Thema Selbstbefriedigung zu sprechen. Und natürlich die Prägungen der letzten 1000 Jahre, die mit dazu geführt haben, die katholische Kirche war leider ganz stark zu sagen, Selbstbefriedigung oder Masturbation ist etwas Schlechtes, das sollt ihr nicht machen. Da gab es ja richtige Pamphlete und Kreuzzüge, die dagegen unternommen wurden, dass sich Menschen eben nicht selbst angefasst haben. Und das wirkt immer noch nah.
Würdest du denn sagen, dass der Raum für Selbstbefriedigung auch in einer glücklichen, erfüllten sexuellen Beziehung sozusagen trotzdem da ist?
Ja, unbedingt. Ja, voll. Das ist eigentlich die Grundlage, finde ich. Also es ist eigentlich sowas wie die Basis. Und darauf kann eine gemeinschaftliche Sexualität aufbauen. Ich glaube, viele oder einige haben Angst irgendwie davor, dass es was wegnehmen könnte oder dass es dann vielleicht sowas wie Fremdgehen ist. Pornokonsum ist ja dann auch nochmal so ein Thema, wenn das genutzt wird zur Masturbation, dass das etwas Schlechtes ist. Aber grundsätzlich ist es ja etwas, was uns auch mit uns selbst verbindet, was uns in Erregung führt und wo wir auch ganz viel über uns selbst lernen können. Wie wir angefasst werden wollen, wo wir was spüren in unserem Körper, ist ja auch total unterschiedlich. Und das können wir im besten Fall dann auch einer anderen Person weitergeben. Also ich finde, es hat nur Vorteile.
An die andere Person weitergeben ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort für meine nächste Frage. Was würdest du denn vielen sind so die ersten Schritte, um mit dem oder der Partnerin mal über seine persönlichen Bedürfnisse und sexuelles Verlangen zu sprechen?
Ich glaube, so ein erster Schritt wäre, das gar nicht im Bett an sich zu tun, also nicht beim Sex darüber zu sprechen, zumindest nicht die großen Dicke anzusprechen, sondern eben außerhalb des Bettes. Vielleicht oder bestenfalls in einer entspannten Atmosphäre, bei einem Kaffee, dass man da gemeinsam drüber spricht und von sich zu sprechen. Also nicht, du machst ja immer so und das finde ich scheiße, sondern ich fände es total schön, wenn wir mal in Zukunft Dibbete machen. Oder mir gefällt es immer voll gut, wenn du mich da und da berührst. Sowas. Oder was zum Beispiel auch so eine ganz gute Formulierung ist, wie wäre es denn eigentlich mal, wenn wir, und da könnte was folgen,
Genau, also generell Ich-Botschaften zu senden, das eher außerhalb des Bettes zu machen, vielleicht auch das Ganze vorher anzusprechen und dann zu terminieren. Also, dass man sagt, hey, lass doch mal Dienstagabend um 8 Uhr darüber sprechen, da sind die Kinder im Bett, da haben wir genug Zeit und Ruhe, dass wir da mal drüber sprechen können. Ja, weniger Vorwürfe machen, sondern eher von sich aus sprechen und konstruktiv bleiben. Und der Spaß darf natürlich auch dabei nicht fehlen. Also deswegen finde ich zum Beispiel auch ganz gut, wenn es total schwer fällt, darüber zu reden, vielleicht das irgendwie mit Hilfe zu machen, also mit Hilfe von Spielkarten oder so, dass man ins Gespräch kommt, dass man gar nicht von sich selbst jetzt direkt redet, sondern du stehst ja jetzt da auf der Karte. Also frage ich dich, magst du eigentlich Analsex oder so?
Das finde ich total lustig. Über den allerersten Kontakt, den ich witzigerweise mit deinem Account hatte, waren diese Spielkarten. Das heißt also, die wurden mir irgendwie in mein For You-Page eingespielt.
Ja.
Warum auch immer?
Du weißt, wer dein Algorithmus füttert.
Ja. Ja. Aber die gibt es bei mir, oder?
Die gibt es jetzt so nicht mehr. Das hat wirtschaftliche Gründe des Unternehmens gehabt, mit dem ich da zusammengearbeitet habe. Aber die Idee finde ich nach wie vor klasse. Deswegen konzipiere ich gerade eben auch wieder so ein Kartenspiel, weil das total gut auch ankam, dass die Leute gesagt haben, ah cool, endlich kann ich da mal leichter ins Gespräch kommen. Endlich haben wir mal so eine spielerische Art und Weise, dass es dann nicht immer gleich diese Ernsthaftigkeit und diesen Druck irgendwie hat. Weil für Tüde Lust ist ja auch total ein Druck aus, wenn sie hören, ich will das heute Abend mit dir über Sex sprechen. Und so ist es dann was total Lustiges und Leichtes.
Jana, was würdest du denn empfehlen, wenn man generell merkt, dass die sexuelle Beziehung anfängt, sich so ein bisschen abzuschwächen? Was gibst du da den Paaren für einen Tipp, um wieder ein bisschen mehr zueinander zu finden?
Also erstmal ist, glaube ich, wichtig, sich da klar zu machen, dass das jetzt nicht ein Versagen ist oder irgendeine Schwäche der Beziehung, sondern dass das was total Normales ist. Das geht den meisten so, dass die sexuelle Anziehung nachlässt, dass die Lust eventuell auch nachlässt und auch die Häufigkeit von Sex. Und dass man dann gucken darf, wie man weitermacht und dass man eben auch für sich verstanden hat, dass Liebe oder auch Lust etwas ist, für das man arbeiten darf. Weil ich glaube, das Schwierigste ist halt, dass wir so vielen Mythen aufersessen sind. Also, dass wir so viele Mythen glauben, wie zum Beispiel, dass Lust einfach spontan kommt. Das ist halt Bullshit, ehrlich gesagt. Also das ist halt das, was in der am Anfang einer Beziehung ganz gut funktioniert, weil da halt diese Verliebtheitsphase ist. Wir sind ja so im richtigen Rausch von Hormonen und deswegen haben wir dann eine große Anziehung auch der anderen Person gegenüber. Aber das lässt halt mit der Zeit nach. Darüber wird aber relativ wenig geredet, dass das halt eigentlich total normal ist. Und dann ist halt die Herausforderung, nach wie vor für diese Anziehung zu sorgen. Und das wäre auf jeden Fall mal total, wenn das viele verstanden haben, dass das erstmal total normal ist. Ja, und sich dann wieder Lust zu machen, sich auch Zeiträume dafür zu nehmen. Also es fängt ehrlich gesagt immer eigentlich damit an, Mythen aufzumachen, weil eben auch, dass man Sex ja auch terminieren kann, also dass man sich da auch einen Termin versetzt und sagt, wir haben, bei mir ist zum Beispiel immer Freitags ist Sexy Time. Und was auch immer das bedeutet.
Ja, also für... Moin, ihr terminiert das?
Ja, also wir haben Sex nach Termin. Ja, weil das wirklich, ich denke halt immer so, Vor allem, wenn auch Kinder da sind, wie wahrscheinlich ist das bitte, dass bei zwei völlig verschiedenen Lebens- und Tagesabläufen und dann auch noch mit einem, das haben wir ja eben auch schon gehört, mit einem individuellen Zyklus und wir haben Stress, wir sind vielleicht, wir arbeiten und haben Kinder, also es ist einfach ja total viel, was uns ablenken kann. Wie wahrscheinlich ist es da, dass wir dann beide auch noch zur gleichen Zeit Bock aufeinander haben? Die Wahrscheinlichkeit geht gegen null. Und das erleben ja auch viele in ihrem Alltag. Und deswegen finde ich es total legitim zu sagen, warum nicht Sex nach Termin haben, wenn es ansonsten eben super unwahrscheinlich ist, dass wir Sex miteinander haben. Ja, und das gehört aber dann mit dazu, ne, sich von diesen gesellschaftlichen Vorstellungen zu lösen, dass Sex etwas so Romantisches ist, was dann einfach die Lust kommt so über und so, ja, wir fallen über einerlei reißen und sind Kleider vom Leib. Das ist halt Freude und Wärme, das ist zumindest in der Langzeitbeziehung.
Wir hatten ja mal die Schüler der Lisa, hatten wir ja auch mal einen Podcast, die hat dann dieses rausgebracht, wenn man mindestens alle 14 Tage Sex hat, dann stimmt irgendwas nicht so an der Beziehung. So, dann fingen die Jenny, glaube ich, jetzt mal nachzurechnen, aber abgesehen davon, würdest du auch sagen, dass man das so an so Zeiträumen festmachen würde?
So würde ich das, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, dann ist auch mal die Frage, was ist denn eigentlich unsere Definition von Sex? Ich glaube, da haben wir habt ihr wahrscheinlich jetzt ja auch irgendwelche Bilder im Kopf und Gefühle. Es ist ja dann so dieser Akt irgendwie, wenn wir jetzt vom heterosexuellen Beziehung sprechen, den Akt der Penetration. Das ist für viele Sex. Da muss man ja auch oft dazu sagen, ja, das ist eigentlich nicht dann die erfolgreiche Strategie, um als Frau zum Beispiel zum Höhepunkt zu kommen. Da gibt es aber ganz viele andere super Strategien, die viel besser funktionieren. Aber genau, was könnte denn sonst eigentlich Sex sein? Und für viele ist ja gar nicht so sehr der Sex an sich essentiell in einer Beziehung, sondern die Verbindung, die der Sex schafft. Also die Verbindung wäre dann eher zustimmt. Vielleicht kann man sich, oder sowieso eigentlich mal komplett Ziele rausnehmen, sondern einfach, wir schaffen uns Raum und Zeit für Intimität. Und das kann ja auch bedeuten, dass wir uns gegenseitig massieren. Das kann auch bedeuten, dass wir uns einfach nur nackt nebeneinander liegen und uns anschauen oder uns was erzählen. Also in meiner Welt kann Sex so viel mehr sein als eben dieser Akt der Penetration. Und ja, deswegen ist, ja, ich habe eben gesagt, ne, Freitag ist bei mir sexy time. Das heißt aber nicht, dass da jetzt Penetration stattfinden muss, sondern es passieren da sexy Dinge, die für mich als sexy irgendwie gelten.
Würdest du denn sagen, also viele Leute sagen, ja, ich habe eigentlich Lust, aber ich habe einfach keine Zeit. Und wie schafft man es dann zwischen Stress, Kinder, To-Do-Listen und allem drum und dran, quasi da wieder zueinander zu finden? Würdest du schon sagen, dieses Terminieren ist da eine der Lösungen?
Das könnte eine Lösung sein. Und sich auch eben zu sagen, dass wir uns Zeit füreinander nehmen, also dass wir uns Zeit schenken. Weil ich glaube, Zeit ist eigentlich so mit der wichtigste Faktor und wir räumen den dann vielleicht für andere Dinge ein und sagen, das ist jetzt aber irgendwie wichtiger, das muss jetzt voranstehen. Aber das ist auf jeden Fall was Wichtiges und sich auch Aufmerksamkeit im Alltag zu schenken. Wenn wir jetzt erwarten, dass wir, wenn wir uns im Alltag relativ wenig berühren und auch gar nicht irgendwie richtig sehen, nur Absprache treffen, wie wir jetzt den Tag gestalten und dann aber erwarten, dass wir jetzt eben abends dann voll Bock aufeinander haben, ist auch das ehrlich gesagt unrealistisch. Also auch im Alltag Aufmerksamkeiten schenken, sich zu berühren, vielleicht auch mal, wenn man sich jetzt im Flur begegnet, zu stehen bleiben, sich anschauen, aha, ich sehe dich, signalisiere ich ja damit oder auch so kleine intime Momente, die vielleicht irgendwie voll banal jetzt klingen, aber wie, keine Ahnung, nebenbei Zähne putzen und sich dabei im Spiegel irgendwie anzuschauen und einfach nur, ja, so dieses von früher eigentlich wieder aufleben lassen, das verlieren wir im Alltag gar nicht. Und das macht aber total viel aus, um wieder Intimität zu schaffen.
Lustigerweise ist es meine nächste Frage, was sind die unterschätztesten Alltagsmomente, die sexy sein können, wie man quasi sie auf einer Beziehung einbauen kann? Da hattest du ja schon gesagt, das sind die Augenkontakte, das sind wahrscheinlich grundsätzliche Möglichkeit der Berührung wahrscheinlich auch.
Genau.
Auch irgendwas auf der Liste.
Ja, vielleicht auch wirklich mal bewusst miteinander zu kochen. Ich muss da jetzt mir auch gerade selber die eigene Nase kacken, dass ich mich dann nicht darüber aufrege, dass da alles irgendwie rumsteht, sondern ja, wirklich das dann mal diesen, das auch zu genießen, dass wir das jetzt gemeinsam machen. Oder auch mal ganz verrückt irgendwie einen Spaziergang zusammen machen und dabei Händchen halten, rumlaufen, wenn sich was erzählt. Eigentlich sind das oft so Sachen, die wir früher so selbstverständlich dann am Anfang einer Beziehung gemacht haben, in dieser Verliebtheitsphase, die wir aber mit der Zeit verlieren, weil eben der Alltag irgendwie dazwischen kommt und weil wir denken, andere Sachen sind wichtiger. Und was natürlich auch mit dazu gehört ist und ja auch shame on me selbst, weil wir sind halt viel auch am Handy. Ne? Also wenn man das auch mal weglässt, diese ganze Zeit, wie viel Raum und Zeit dann auf einmal bleibt, die man dann doch miteinander verbringen könnte. Also manches ist, glaube ich, auch so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl so vorgeschoben, weil ich eigentlich was habe, was ich zumindest für wichtiger halte als den Sex in der Beziehung.
Ja, Handy finde ich ein gutes Thema, weil früher hat man gesagt, der größte Luftkiller wäre ein Fernseher im Schlafzimmer. Und da haben alle ihren Fernseher dabei. Also das ist ja das Problem, was man auf jeden Fall da sehen muss. Wenn du jetzt sagen würdest, es gibt so einen Tipp, den du jetzt den Paaren auf den Weg geben würdest, damit sie mal wieder ein bisschen frischen Wind in ihr Beziehungsleben, in ihr Schlafzimmer kriegen würden. Hättest du da so einen und sagst, so, probier das mal aus, dann verändert sich was?
Ich glaube, das, was den größten Impact hätte, wäre wirklich zu sprechen. Das ist aber schon für viele so, ja komm, sag mal, sowas Richtiges, ne? Also auf jeden Fall erstmal darüber reden, über die eigenen Bedürfnisse, über die eigenen Wünsche zu sprechen. Aber ich glaube, was auch viel bringen könnte, ist wirklich mal so ein Rollengespiel oder Rollentausch zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie
Umschalt-Dildo?
Nee, ja, das Umschalt-Dildo kann auch sein, dass man damit auch die Rollen tauscht. Nee, ich meine aber jetzt auch nicht so das Typische, dass ich jetzt in Hundekostüm gehe und ich wieder da rum und mache irgendwas, sondern ich meine auch eher, in der Körpertherapie macht man das auch häufig, da gibt es die sogenannte Bossi-Massage, also dass ich ansage, wie ich jetzt berührt werden will. Also wir tauschen jetzt mal Rollen, dass ich dann wirklich mal komplett in die passive Rolle, in die aktive Rolle gehe. Ich liebe jetzt gar passiv da und du, also die andere Person darf das machen, was ich sage. Und das ist für viele so, so schwer und das macht aber so viel, wenn das jetzt nur aus mir alleine herauskommt. Weil das fällt vielen total schwer. Die lassen eher mit sich machen, sagen dann hinterher, der Sex war scheiße oder der ist schlecht im Bett oder sowas. Ne? Aber dass wir mit dazu beitragen können, dass es gut wird und dass wir selber auch sagen können, was uns gefällt, das verlieren wir halt auch häufig. Und das macht total viel aus. Also das meine ich mit Rollentausch, das mal auszuprobieren.
Wo ich jetzt schon so von Sextoys gesprochen habe, ist das etwas, was du grundsätzlich empfiehlst oder wie ist dein Zugang dazu?
Ich finde es auf jeden Fall gut oder eine Möglichkeit. Ich glaube, wenn man sich nur darauf verlässt, kann es irgendwann dazu führen, dass ich dann gar nicht mehr auf andere Arten zum Orgasmus kommen kann. Also ich denke da jetzt gerade an den sehr starken Vibratoren, die einen Reiz auslösen können, an der Klitoris zum Beispiel, die eine Hand niemals hinkriegen würde. Und wenn man das jetzt dann nur macht, dann trainiert man seinen Körper darauf, dass man nur damit zum Wirken kommen kann. Ist aber alles reversibel, also macht euch keine Gedanken. Wenn man das dann wieder weglässt, dann geht es auf der Rücke nicht so. Genau, deswegen glaube ich, dass das eine gute Möglichkeit, wenn man zum Beispiel effizient zum Höhepunkt kommen will, dass man das auf jeden Fall macht. Oder es gibt ja auch andere tolle Toys, genau, du hattest jetzt im Zahn-Dillo gesagt, kann auch eine super Möglichkeit sein, um in den Rolltausch zu gehen, dass ein Mann das auch mehr erlebt. Wie ist das eigentlich, penetriert zu werden? Und was macht das eigentlich mit mir? Das ist aber nochmal ein Thema für sich. Und dann gibt es natürlich ganz viele andere Toys darüber hinaus. Aber ja, also ich finde es auf jeden Fall grundsätzlich eine super Möglichkeit.
Mir tatsächlich neulich beim Abendessen eine Freundin, die war hier auf Geschäftsreise und die hat erzählt, dass sie einfach schon total verzweifelt ist, weil sie ihren Womanizer vergessen hat und sagt ihm halt, dass das für sie ein Problem ist. Und da hätte ich tatsächlich, ich meine, dieses Gerät wurde ja mal wirklich aufgrund des Gender Orgasmic Gap erfunden, weil jemand, ich glaube 65% der Frauen nicht zum Orgasmus kommen bei der Penetration und mit einem Womanizer eben halt 99. Also von daher, ich hätte da tatsächlich, wenn ich jetzt sozusagen wüsste, dass meine Partnerin da den jemand permanent benutzt, dass ich dann sage, Gott, vielleicht genüge ich der dann ja auch gar nicht mehr. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was du gerade sagtest, wenn man so ein effizientes Gerät hat, dass man dann irgendwann vielleicht als Mann so ein bisschen abfällt.
So. Ja, also ich glaube, wir können es halt immer viel abgucken von Toys auch, das vielleicht eher als Möglichkeit zu sehen. Aber was macht denn dieses Toy eigentlich da genau, dass ich da so zuverlässig zum Höhepunkt komme? Und es ist ja letztendlich, wenn wir jetzt mal bei dem Womanizer bleiben, eben so eine saugende Funktion, die der ja hat, so was man ja, also was ja eigentlich nachgemacht ist durch vom Oralsex, ist es ja imitiert worden. Und das könnte man sich schon zunutze machen. Oder also genau, ich würde es vielleicht auch eher als Möglichkeit sehen und gar nicht unbedingt als Gefahr. Da habe ich ja auch schon wirklich von dem Begriff Penisneid gehört. Aber das ist halt, wenn wir uns bewusst machen, dass Selbstbefriedigung halt ja eine eigenständige Form der Sexualität ist und nichts, was die partnerschaftliche Sexualität negativ beeinflusst, dann ist, glaube ich, völlig klar, dass es eigentlich keine Konkurrenz machen kann.
Welche Mythen rund um Sexualität hörst du immer wieder und mit welchen würdest du gerne mal aufräumen oder beziehungsweise sie entzaubern?
Ja, wo fange ich an, wo höre ich ab? Also da gibt es einfach so viel. Ich glaube, der erste Mythos, oder habe ich ja auch schon gesagt, ne, also dass Lust immer total spontan passiert, das finde ich, stimmt halt überhaupt gar nicht. Sondern man darf ruhig gucken, wie bekomme ich eigentlich Lust, in welchen Situationen kriege ich Lust. Und wenn ich zum Beispiel merke, mein Alltag, der Stress und wenn ich die Kinder immer hier um mich habe, dann komme ich nicht in Lust. Ja, dann muss ich die Bedingungen ändern, damit ich wieder in lustvolle Situationen komme. Dann, dass Sex immer spontan passieren muss. Dann ist noch so ein Mythos, dass auch Männer häufiger Sex wollen als Frauen, ist auch ein Mythos, stimmt so auch nicht und führt ja auch dazu, und das ist ja auch so, die patriarchalen Strukturen, in denen wir leben, die tun beiden oder allen Geschlechtern ja nicht gut. Ne? Das finde ich, da zeigt sich das auch wieder so wunderbar dran, weil wenn wir glauben, dass Männer immer mehr Lust haben, lastet ja auf Männern auch immer der totale Druck. Ah, ich muss immer können, ich muss abliefern können, der muss immer stehen und so. Und das ist ja auch Quatsch. Also erstmal hat man als Mann nicht immer Lust. Der steht auch nicht immer wie eine Eins. Der kann auch mal die Erektion verlieren. Und uns davon auch mal lösen, merken wir auch so, ah, okay, wenn wir feministisch sind und wenn wir diese patriarchalen Strukturen ablegen, da kommen alle Geschlechter was davon. Ich frage mich immer so, wieso fällt es Männern eigentlich so schwer zu sagen, ich bin Feminist? Das ist eigentlich, ja, zeigt sich auf jeden Fall in der Sexualität wie in ganz vielen anderen Bereichen und darf nicht, aber ganz besonders deutlich.
Was glaubst du, was fehlt in der heutigen Sexualerziehung oder beziehungsweise womit würdest du sofort aufhören?
Ja, gar nicht unbedingt aufhören. Ich würde noch andere Sachen ergänzen. Also was wir in der Sexualerziehung lernen an Schulen ist ja, wie benutze ich Kondom? Also wie vermeide ich Schwangerschaft und wie vermeide ich Krankheiten? Und dann vielleicht noch so grundsätzlich die Funktion, wie funktioniert eigentlich Sex oder das, was viele von Sex verstehen. Und was aber fehlt, ist zum Beispiel sowas wie Konsens. Wie kläre ich eigentlich einvernehmlichen Sex oder überhaupt Einvernehmlichkeit? Was ist das eigentlich? Wie sage ich eigentlich ja, wie sage ich nein? Das ist total wichtig und das wird uns aber gar nicht beigebracht. Und deswegen fällt uns das auch so schwer, nein zu sagen. Das wäre zum Beispiel was, was super, super wichtig ist. Dann natürlich über unterschiedliche Beziehungsmodelle zu sprechen, über unterschiedliche sexuelle Orientierung auch zu sprechen, da auch aufzuklären, Vielfalt zu zeigen, Diversität zu zeigen, das wäre mir total wichtig. Also das würde ich auf jeden Fall noch alles ergänzen. Und dann natürlich das ganze Thema emotionale Intelligenz. Also wie zeige ich meine Gefühle? Wie merke ich eigentlich, was ich will? Und so. Also das sind eigentlich, finde ich, die Basics, die die aber null an Schulen lernen. Das ist ja gar nicht jetzt speziell Sexualkundeunterricht, sondern ich finde, das gehört eigentlich als grundsätzliches Basic mit dazu.
Viele von denen, insbesondere Gen Zs, haben ja dann das ganze Thema Sexualität, weil es eben halt so schlecht in der Schule erklärt ist, dann eben halt über entsprechende, sagen wir mal, pornografische Plattformen dann eben halt auch gelernt und haben dadurch natürlich auch ein Bild vermittelt bekommen. Also, ich sage jetzt mal so, viele Leute waren immer überrascht, dass eines Akt nicht immer der Mann ins Gesicht der Frau ejakuliert. Also und das sind natürlich alles so Themen, die da vorgelegt werden. So, was natürlich dann zum einen, sage ich mal so, ist ein falsches Bild vermittelt, zum anderen aber glaube ich auch tatsächlich den Druck, insbesondere dann auch wieder auf die Männer vielleicht in dem Fall erhöht. Auf der anderen Seite sind diese Filme ja alle darauf ausgerichtet, in erster Linie Lust für den Mann sozusagen zu zeigen, sag ich mal so. Und von daher wahrscheinlich auch wenig auf die Frau eingegangen wird. Hast du, also wie würdest du jetzt sagen, geht man mit diesem, ja wirklich ja Generationsproblem um?
Auch da würde ich nicht grundsätzlich sagen, dass wir jetzt Pornos verbieten müssen, das nicht. Aber dass wir besser auf Pornos vorbereitet sind, weil dass unsere Kinder und das Jugendliche damit in Kontakt kommen, das steht halt außer Frage. Die kommen halt jetzt schon sehr viel häufiger früher damit in Kontakt, als wir das früher noch sind. Also bei meiner Generation war es zumindest noch so, dass wir erst sexuelle Kontakte hatten und dann erst Pornografie konsumiert haben. Also so war die Reihenfolge. Weiß ich nicht, wie es bei dir war, aber jetzt ist es sehr häufig so. Wir sehen erst Pornografie und haben dann sexuelle Kontakte und das kann halt zu Herausforderungen kommen, so wie ich sie mal formulieren. Und das, genau, die Frage ist halt, auf welchen Boden fallen diese Bilder? Weil sie sind natürlich sehr stark, aber wenn wir jetzt sowieso schon gelernt haben, also wenn wir sowieso einen Pornoführerschein eigentlich gemacht haben und wir haben gelernt, okay, das ist jetzt nicht die Wirklichkeit, die du da siehst, ne? Das ist schon extra drastisch dargestellt. Du siehst da in der Regel große Penisse, du siehst auch oft in den Mainstream-Pornos große Brüste und so, das ist nicht die Realität, es gibt eben Diversität. Also wenn das jetzt auf so einen fruchtbaren oder duben Boden fällt, dann ist Pornografie gar nicht per se schlecht, weil dann kann man das einordnen, dann weiß man auch bis ich, ja okay, ich weiß, wie ich sie einsetze, ich nutze sie halt, um Erregung zu gewinnen und dann ist es eigentlich gar nicht so das Thema. Aber es gibt eben ja auch da Verhaltensauffälligkeiten im Bezug auf Pornografiekonsum. Und das ist eben vor allem dann, wenn wir nicht wissen, wie wir die Bilder eigentlich einordnen sollen. Und wenn wir eben nicht die Aufklärung haben, dann wird es schwieriger.
Sandra, was hast du persönlich durch deine Arbeit gelernt? Also sowohl emotional als auch körperlich?
Also ich würde sagen, dass ich durch meine Arbeit vor allem viel besser gelernt habe, wie mein Körper funktioniert. Übrigens auch, wie mein Zyklus funktioniert. Und wo ich Berührung gut an meinem Körper finde, wo ich sie weniger gut finde. Ich habe viel mehr gelernt, auch Nein zu sagen. Das ist nach wie vor noch ein Struggle, aber I'm on my way. Und genau, das spielt jetzt eigentlich schon direkt mit rein, so in die ganzen mentale oder emotionale Sache. Also, dass ich noch mehr gelernt habe, zu dem zu stehen, was ich gut finde, dass ich das wichtig finde, dass ich es wichtig finde, über Sexualität zu sprechen. Und ja, dass wir nur so eigentlich die Scham überwinden können. Und ich will da als gutes Beispiel vorangehen. Und das, ich glaube, letzten Endes ist alles, was wir ja machen, auch immer so zum gewissen Teil Therapie an uns selbst. Und mir hilft es irgendwie total, dass ich über das Thema Sexualität spreche.
Das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Gab es irgendwann mal eine Nachricht oder eine Begegnung, die dir besonders hängen geblieben ist, wo du jemanden vielleicht sehr geholfen hast?
Ja, also die Momente gibt's auf jeden Fall immer wieder. Ich glaube, wo ich selber so merke, wo Haska, das hat ja jetzt echt einen ganz guten Impact, ist, wenn die Leute wirklich ins Gespräch miteinander kommen. Also wenn ich danach nicht bekomme, wie, boah, vielen Dank, dass du da so offen drüber sprichst und mit so einer Leichtigkeit. Jetzt fällt's mir auch viel leichter, da mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin drüber zu sprechen. Und jetzt haben wir zum Beispiel kürzlich dann folgendes Gespräch gekürt und das war total hilfreich. Das finde ich, ist immer am krassesten, wenn ich die Nachricht bekomme, dass ich immer so denke,
krass, das funktioniert ja wirklich. Ich kann es ja gar nicht glauben.
Ja, toll. Ich fand es ganz interessant, diese Offenheit darüber zu sprechen. Die Sydney, die bei mir im Podcast war, die hat zwei Kinder, der eines 14 von Pubertät und der kommt irgendwie jeden Tag aus der Schule mit einem Haufen Fragen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war es damals immer total cringe, einfach wenn ich so wie überhaupt, wenn ich dann so Filme geguckt habe mit meinen Eltern und dann gab es, also wenn die sich schon geküsst haben, war schon so, aber wenn dann auch noch so ist dann auch so sexy, das, ich glaube, da hätte ich immer noch ein schlechtes Gefühl, bei dazu mit meinen Eltern zu gucken. Würde mich mal interessieren, also ich fand es so überraschend, dass sie das mit den Kindern so offen macht. Sie sagte, es haben aber ihre Eltern auch schon so vorgelebt.
Okay.
Wie ist meine
nicht. Nee, meine dich unbedingt. Also die doch, meine Mutter, die tut dann auch immer total auf mich. Okay, wir konnten über alles sprechen früher. Aber mein Vater, der ist da auch total verklemmt. Und also das weiß ich auch noch, dass die Szenen auf jeden Fall immer super unangenehm waren. Aber ich versuche da jetzt auch ein gutes Beispiel voranzugehen. Dein Sohn ist jetzt 6 Jahre alt und ich habe das Gefühl, der traut sich soweit alles zu fragen. Aber der ist ja auch irgendwie umwiesen von aller möglichen Büchern und Penissen.
Eine interessante Art aufzuwachsen. Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Was würdest du Menschen sagen, die das Gefühl haben, ich würde ja gerne offen über Sex reden, aber ich kaum?
Erstmal, dass es halt voll verständlich ist. Das geht den meisten von uns so. Und uns ist es halt völlig in die Wiege gelegt, dass wir darüber sprechen, sondern wir dürfen das lernen. Und dass es immer beim ersten Mal auch komisch sein wird. Das ist so wie das erste Mal Autofahren. Alles, was wir zum ersten Mal tun, fühlt sich irgendwie erstmal super ungewohnt an. Und deswegen hilft es ja nur, wenn man das immer und immer wieder tut, damit man da ein gewohnteres Gefühl mitbekommt. Und dann wird es auch leichter. Aber die Angst zu spüren, ist trotzdem nachher mehr für euch so der Tipp.
Für alle, die mehr von Jana hören wollen, denen sei nicht nur ihr Instagram-Account empfohlen, sondern auch ihre Bücher sowie ihr Podcast, der heißt nämlich Hot Star. Im Ende des Gesprächs.
Danke.
Was ist dein Lieblingssupplement?
Ja, also ich habe, was ich nicht weglassen möchte, ist Eisen. Eisen bin ich auf jeden Fall. Regelmäßig.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.